Die größere Gefahr ist eigentlich, dass wir uns benehmen wie Maschinen. Einfältig, nicht hinterfragen, unkritische Dinge einfach so akzeptieren. Das ist eigentlich die größere Gefahr als jetzt eine aufstrebende KI-Technik.
Welcome to the NextM Podcast. Play the Future, so lautet das Motto unserer Podcast-Staffel und dieses ist Programm. Mein Name ist Shirin De Bruyne und in diesem Gespräch werfen wir einen Blick auf die zwei Seiten einer Medaille. Zum einen auf die menschliche Intelligenz aus Sicht der Neurowissenschaften und zum anderen auf das, was künstliche Intelligenz eigentlich ausmacht. Sie wollen wissen, warum künstliche Intelligenz nicht ausreicht, um die Welt zu beherrschen? Dieser Neurowissenschaftler und Autor kennt eine Antwort. Herzlich willkommen, Dr. Henning Beck.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Henning, eine große Leidenschaft von dir als Neurowissenschaftler ist es, Menschen einen verständlichen Zugang zur Welt der Hirnforschung zu ermöglichen. Und damit gleich die Frage an dich, was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn und künstlicher Intelligenz?
Ein menschliches Gehirn versteht, was es tut. Künstliche Intelligenz ist dumm, aus kognitiver Sicht dumm. Kann analysieren, kann korrelieren, kann statistisch Dinge auswerten, aber ganz ehrlich, ich habe noch keine denkende Maschine gesehen und echte Intelligenz habe ich bisher auch noch nicht gesehen in künstlicher Intelligenz, sondern eigentlich nur Statistik, Korrelationen, Regressionsmodelle, aber kein Denken.
Mhm. Wofür ist denn KI eigentlich gut und wofür nicht?
Ja, genau. Wenn KI in der Lage ist, gut Sachen auszuwerten, sprich eine große statistische Analyse anzubieten, dann ist KI genau immer dann gut, wenn ich viele Daten habe und wenn ich als Mensch die Übersicht zu verlieren drohe, beziehungsweise auch als Mensch vielleicht einen Gedankengang gar nicht so schnell drauf komme. Also Menschen sind zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sagen würde, sei jetzt mal kreativ, ja, dann ist das sehr schwer, so ad hoc.
Durchaus.
Ja. In der KI könnte ich beispielsweise sagen, entwirf mir 20 verschiedene Buchtitel für ein Buch mit folgendem Inhalt. Da sind vielleicht 20 Schrott dabei, das kann ich als Mensch beurteilen. Aber hier sieht man, es ist eher so eine Assistenzfunktion, die KI hat. Immer dann, wenn wir nicht so gut sind, schnell auf den Punkt zu kommen oder so, dann ist KI von Vorteil. Ich muss es als Mensch nochmal bewerten, aber dieses Ping-Pong-Spiel ist eigentlich gar nicht so unclever.
Kann ich absolut bestätigen. Ich bin auch Nutzerin von ChatGPT. Also wenn ich da manchmal auf dem Schlauch stehe, dann stelle ich einfach die richtigen Fragen und kriege da ganz gute Impulse, muss ich schon sagen. Nutzt du ChatGPT auch?
Ja, und das Interessante bei diesem Programm ist, eigentlich soll das Programm ja alles können, weil es mit allem trainiert wurde. Mhm. Tatsächlich setzt man es für Dinge ein, wo ich eigentlich selber beurteilen kann, ob es stimmt oder nicht. So ähnlich wie bei einem Passwort. Beim Passwort, wenn ich es eingegeben habe, weiß ich sofort, ob es stimmt oder nicht. Aber mir selber was überlegen, ist schwierig. So ist es bei diesen Antworten, bei diesen GPT-Modellen auch. Also ob die Antwort stimmt oder nicht, sehe ich immer sofort. Aber mir selber eine Antwort zu überlegen, fällt mir nicht so leicht.
Hast du dich denn selber auch schon mal gesucht oder gefragt nach Dr. Henning Beck, wer ist das eigentlich?
Selbstverständlich. Ich habe auch gefragt, welche Bücher hat Henning Beck geschrieben?
Und
von den, ich meine, 7 Büchern waren 3 richtig, 2 fehlten und 3 waren frei erfunden.
Hast du auch noch irgendwelche Auszeichnungen gewonnen, die du niemals gewonnen hast?
Oh,
das ist bei mir der Fall übrigens.
Ich habe auch tatsächlich mal gesucht oder die Aufgabe gestellt, entschreibe mal einen kurzen Artikel über Henning Beck und okay. Ja, die Hälfte stimmte nicht.
Ja, Wahnsinn. Ja. Also deswegen, da muss man sehr, sehr, sehr kritisch sein.
Das ist übrigens die große Frage. Ne? Das ist die große Frage dieser Technik. Wann vertrauen Menschen diesem Ding? Also ich halte mich jetzt für clever genug, meine eigene Biografie einschätzen zu können. Mhm. Und auch viele Sachen, die ich jetzt nachfrage, kann ich auch beurteilen. Aber was wird mit einer Generation passieren, die damit aufwächst? Oder wenn wir auf einmal Fragen stellen für unbekanntes Terrain und auf einmal kriegen wir eine Antwort und wir wissen dann nicht, ob die stimmt oder nicht. Das ist die 1-Billion-Dollar-Frage in diesem Geschäft. Vertrauen Menschen diesem Ding oder nicht?
Ja, absolut. Sag mal, KI hält auch Einzug in die Arbeitswelt. Nehmen uns die neuen KI-Kolleginnen und Kollegen die Jobs weg?
Nein, ich sehe eher, das Gegenteil ist der Fall. Das war übrigens auch in der Menschheitsgeschichte immer so. Neue Technologie wurde nie eingesetzt, um Zeit zu sparen. Eigentlich leben wir jetzt in einer Welt, wo wir sehr viel mehr Freizeit haben könnten als im Jahre 1910. Also wir können online Reisen buchen, wir können fliegen, wir können mit dem Auto überall hinfahren. Und stattdessen sind wir so gehetzt und beschäftigt wie noch nie. Und das ist ein typisches, fast eine Gesetzmäßigkeit in der menschlichen Geschichte, dass wir neue Technologien nie zur Zeitersparnis oder zum krassen Ersetzen einsetzen, sondern immer nur zur Wandlung von Tätigkeiten und zu einem Mehr an Aufgaben. Und das sieht man jetzt eigentlich auch. Man sieht eigentlich mehr Jobs, die verschwinden, gibt es eigentlich neue Jobs, die entstehen gerade. Und mit Sicherheit, Grafikdesign wird in Zukunft schwierig werden, in dieser Form klassisch umzusetzen. Wir werden vielleicht Techniken haben, die das Grafikdesign ganz anders in Zukunft gestalten. Aber ich bin da kein Pessimist. Übrigens, 1950, meine ich, gab es einen Zensus in den USA. Und von den 270 Jobs, die damals identifiziert wurden in den USA, ist in den folgenden 65 Jahren einer ersetzt worden. Trotz aller Technik, allen Internet, aller Computer, die danach kamen, das war der Fahrstuhlführer übrigens. Den braucht man tatsächlich nicht mehr. Aber alles andere hat sich verändert. Es wird auch in Zukunft so sein.
Was ist denn deiner Meinung nach schlimmer für unsere Welt? Eine KI, die Macht an sich reißen will, oder ein Gehirn, das auch mal hirnlos macht, was es will?
Ja, also die größere Gefahr ist eigentlich, dass wir uns benehmen wie Maschinen. Einfältig, nicht hinterfragen, unkritisch Dinge einfach so akzeptieren. Das ist eigentlich die größere Gefahr als jetzt eine aufstrebende KI-Technik, weil ganz ehrlich, jeder, der sich mit dieser Technik im Detail beschäftigt, mit der Architektur dieser Systeme wie ChatGPT oder anderen Transformer-Modellen, erkennt, dass diese Systeme prinzipiell nicht in der Lage sind, ein menschliches Level an Denken zu erreichen. Sie können nicht Ursache und Wirkung auseinanderhalten beispielsweise, weil in der Statistik keine Ursache versteckt ist. Es wird ja nicht Winter, weil die Zugvögel in den Süden fliegen. Also das ist Ursache und Wirkung hängen anders zusammen. Also diese Systeme können prinzipiell kein menschliches Niveau erreichen. Was in Zukunft noch für neue Techniken geben wird, wissen wir nicht, aber nicht die, die jetzt da sind. Und deswegen ist mein Appell immer tatsächlich dahin, sein Gehirn wirklich auch zu benutzen, solche Techniken auch einzusetzen, um sich selber im Denken zu beschleunigen. Und wahrscheinlich werden Menschen, die ohnehin schon viel wissen, noch klüger werden durch diese Technik. Die Frage ist, was ist mit Personen, die jetzt die Antworten von so einer Technik oder ja nicht so hinterfragen können, sich zu sehr auf diese Technik verlassen. Mhm. Overtrust-Effekt nennt sich das. Das sind alles Fragen, die wir erst in 20 Jahren beantworten können.
Warum reicht denn künstliche Intelligenz nicht aus, um die Welt zu beherrschen? Ich habe es ja gerade in der Intro schon mal kurz angesprochen.
Ja, also Intelligenz ist eigentlich, es gibt viele verschiedene Definitionen von Intelligenz, fangen wir mal so an. Aber allen ist eine Sache gemein. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme immer effizienter zu lösen. Es ist ein Optimierungsverfahren, wenn man so will. Nun gibt es viele Dinge in unserem Leben, die nicht zu optimieren sind, weil es keine Kennzahlen gibt. Also was ist dir wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Wie glücklich bist du gerade? Was ist Gesundheit für dich? Was ist niedlicher, ein Eichhörnchen oder ein Teddybär? Es ist schwierig zu messen und deswegen auch schwierig zu optimieren für ein statistisches System. Also, wenn es keine Zahlen gibt, keine Einheit, keine skalierbare Einheit, ist so ein System aufgeschmissen. Und das zweite Argument ist, menschliches Denken ist mehr als nur intelligent. Wir sind auch kreativ. Kreativität hängt nicht eins zu eins mit Intelligenz zusammen. Doppelt so intelligente Menschen sind nicht doppelt so kreativ. Es gibt Empathie, es gibt Kooperation, es gibt Kommunikation. Es gibt auch das planvolle Setzen von Zielen und nicht nur das optimierte Beantworten von Zielen. Intelligenz ist das clevere Antworten geben. Aber wir verändern die Welt ja, indem wir die cleveren Fragen stellen. Und das wird in keinem IQ-Test in dieser Form abgefragt.
Eine deiner Thesen ist, dass wir die Kraft des menschlichen Denkens nie unterschätzen sollten. Aber wenn immer mehr Technik zum Einsatz kommt, stelle ich mir persönlich die Frage, macht uns das nicht eigentlich dümmer, weil wir immer mehr Aufgaben abgeben und dadurch vielleicht ja auch vieles verlernen?
Ja, das kann passieren. Also wir wissen auch aus der Technikgeschichte auch wieder, dass Menschen bestimmte Fähigkeiten heute nicht mehr können, die früher gang und gäbe waren. Andererseits haben wir uns wieder neue Techniken drauf geschafft. Also ich halte es für schwierig, einen Menschen im Jahr 2023 zurückzubeamen ins Jahre 1830 und den da irgendwie überleben zu lassen. Das wird schwierig. Andersrum genauso. Also jemanden aus dem 17. Jahrhundert heute hier rumzuschicken, könnte knifflig werden, weil wir immer wieder neue Kulturtechniken uns drauf schaffen. Was man allerdings feststellt ist, dass Menschen Techniken eigentlich immer einsetzen, um weniger zu denken. Also ein Stift wurde ja nicht erfunden, wurde eigentlich erfunden, damit wir dieses Denken auslagern. Ja, also musst du nicht mehr so viel merken, sondern kannst es aufschreiben. Die griechischen Philosophen waren übrigens sehr skeptisch der Schrift gegenüber eingestellt. Also Platon beispielsweise war die Idee, ja, wir müssen ja nicht mehr denken, wenn wir alle schreiben können, werden wir alle dümmer. Und tatsächlich stellt man fest, dass man da so eine Balance finden muss. Also wenn man sich so eine Technik zu sehr ranschmeißt und zu viel auslagert an diese Technik, denke ich halt tatsächlich zu wenig. Und dann hinterfrage ich nicht mehr kritisch, dann werde ich manipulierbar. Und das ist durchaus eine Gefahr, die bestehen könnte, wenn man die Menschen nicht quasi mündig dazu ermutigt, so eine Technik auch mal für neue Ideen oder Problemlösungen auch kritisch einzusetzen. Ich denke, ohne diese Symbiose, menschliches Denken und Technik, würde es in Zukunft nicht erfolgreich sein.
Hier im The Next M Podcast werden wir auch darüber sprechen, was KI für die Effizienz von Werbung tun kann. Aber ich möchte mit dir über die Konsumentensicht sprechen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass mein Gehirn jeden Tag mit Inhalten überflutet wird, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Ich muss zugeben, die Angst, etwas zu verpassen, man nennt das ja auch FOMO, also Fear of Missing Out, kenne sicher nicht nur ich. Was wäre also Wellness für unser Gehirn in dieser anhaltenden Extremsituation und wie behalten wir den Überblick?
Tatsächlich, Menschen kaufen keine Features von Produkten. Menschen kaufen nicht das Produkt an sich, sondern immer die Idee, die hinter einem Produkt steht. Also Menschen kaufen ja nicht ein Auto, weil sie verstehen, wie cool dieses Drehmoment ist. Ich weiß ja nicht mal genau, wie sein Drehmoment genau definiert ist. Also ist schwierig. Niemand kauft das Auto aufgrund der technischen Eigenschaften oder ein Handy aufgrund von technischen Eigenschaften, sondern aufgrund der Idee, die dahinter steht. Ein Auto gibt Freiheit und Unabhängigkeit, ein Handy gibt den Zugriff zu Informationen und zu deinen Freunden und zu allen möglichen Kontakten. Und das ist das, was Menschen immer machen. Sie versuchen in einer Welt, die sehr unübersichtlich wird, es auf grobe Konzepte runterzubrechen, damit man sich anhand dieser Konzepte orientiert. Das können Marken beispielsweise sein, das Konzept von einer Marke. Das kann auch die Idee eines Produktes sein. Alle guten Produkte sind erfolgreich, weil sie eine Idee transportieren und nicht eine Eigenschaft. Und Menschen versuchen darüber oder über diese Technik diesen Overchoice-Effekt zu vermeiden. Overchoice-Effekt quasi, ich habe zu viele Möglichkeiten, die Qual der Wahl. Und zum Schluss werde ich entscheidungsunfähig, weil ich so viele Möglichkeiten habe zu wählen, dass ich dann gar nichts mehr wähle. Und Menschen umgehen das, indem sie solche Abkürzungen, Heuristiken würde man sagen, solche Daumenregeln, das können solche Marken oder das können solche Produktideen sein, an denen sie sich orientieren. Mhm. Und das sollte eigentlich jedes gute Produkt oder ein Service auch in den Mittelpunkt stellen. Nicht die Eigenschaft, sondern die Idee, die vermittelt wird.
Mhm. Dadurch wird es auch weniger komplex, ne? Weil es eine Emotion anspricht, ein Gefühl.
Also Emotionen sind nicht unkomplex.
Unkomplex, ja. Da hast du
also
vollkommen recht.
Also im Gehirn würde ich sagen, eine Emotion kann durchaus unübersichtlich werden, mhm, und auch unvorhersehbar, nicht linear, wie komplexe Dinge halt nun mal sind. Mhm. Ja, aber völlig richtig. Also wir müssen uns natürlich einfach machen, weil ansonsten könnten wir gar nicht vernünftig entscheiden. Also eigentlich brauchen wir Vorurteile, wir brauchen Denkabkürzungen, wir brauchen solche groben Muster, weil ansonsten würdest du völlig überrannt werden von den Informationen, die wir haben. Und wir machen das permanent bei Kaufentscheidungen, auch bei politischen Entscheidungen, bei allgemein, wenn wir uns in unserem Leben bewegen wollen, müssen wir uns anhand von solchen groben Konzepten orientieren. Mhm. Aber das ist eigentlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, wie wir uns das Leben vereinfachen, die große Chance. Man möchte eins bedenken: Wir leben zum ersten Mal in einer Welt, in der es zu viele Informationen gibt, nicht zu wenig. Ja, Jahrhunderte, Jahrtausende lang war das Problem, dass zu wenig Informationen am richtigen Ort waren. Jetzt manipuliere ich Leute und gewinne Kriege, indem ich zu viel Information den Leuten gebe. Und wir müssen als Mensch immer diese Balance finden. Also ich esse morgens zum Beispiel gerne Müsli, weil das geht einfach und schnell. Ich hoffe, dass aus den Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle werden. Das geht natürlich nur, wenn ich Pause mache vom Essen, sonst platze ich irgendwann. So bei Informationen ist es genauso. Wenn du permanent Informationen konsumierst, dann platzt du irgendwann. Du nennst das nicht platzen, sondern das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint. Das Wichtige vom Unwichtigen nicht unterscheiden zu können, schlecht abschalten zu können, so überlastet zu sein, sich schwer konzentrieren zu können. Und das müssen wir dadurch umgehen, dass wir regelmäßige Pausen machen, ein Hobby haben, bei dem wir nicht erreichbar sind, oder uns anhand von so groben Wegmarken orientieren, wie zum Beispiel solche Konzepte oder Ideen von Produkten. Das heißt, wir müssen uns immer einfach machen in diesem Informationsdschungel.
Mhm. Ja, jetzt habe ich nochmal eine persönliche Frage. Du hast ja auch einige Bücher geschrieben, unter anderem geht es auch um das Thema Lernen. Wie verlernen wir denn das Lernen nicht, egal wie alt wir sind? Und wie machst du das?
Also eigentlich fängt es immer damit an, dass man Fragen stellt. Ja, und dass man die Leute auch ermuntert, Fragen zu stellen. Wir kriegen ja beigebracht, Antworten zu geben. Vom ersten Tag an in der Schule belohnen wir die Leute, die die besten Antworten geben. Wir belohnen ja nicht für eine gute Frage. Tatsächlich stellt man aber fest, dass Antworten die Welt viel weniger verändern als Fragen. Also Antworten optimieren eigentlich das, was da ist, aber treiben es nicht voran. Und das Fragen stellen und das clevere Hinterfragen von Dingen, damit fängt eigentlich jede Erkenntnis und auch jedes Verständnis an. Übrigens machen das Maschinen, also KI oder ja, Transformer-Modelle, ChatGPT, machen das ja nicht von sich aus. Die stellen ja nicht von sich aus proaktiv eine Frage mit einem Zweck dahinter. Sie stellen rhetorische Fragen, weil sie darauf programmiert wurden. Aber dieses Hinterfragen von Dingen, das ist etwas, was wir machen. Nur so können wir neue Sachen lernen. Und übrigens, das ist sehr unbequem. Ich baue keine Maschine, die das könnte, weil sie würde mir ja widersprechen. Das ist ein schlechter Business Case. Also jeder, der pubertierende Kinder hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist eine schwierige Sache, wenn also ein 15-Jähriger widerspricht. Aber das treibt die Menschheit voran. Es treibt Kultur voran, es treibt Ideen voran. Und deswegen sitzen wir eben nicht mehr in irgendeiner Steinzeithöhle oder in irgendeiner Savanne, sondern deswegen sind wir überall rumgelaufen und kommen auf neue Ideen. Das ist das Wesen des Menschseins. Nicht das Antworten geben, sondern das Fragen stellen.
Wie trainierst du denn dein Gehirn? Was hält dich da fit? Hast du da Tipps für uns?
Also ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der kein Hobby hat, bei dem er nicht erreichbar ist. Und das ist bei mir das Rennradfahren. Fahrradfahren. Ich versuche da immer eine Phase zu haben, wo ich nicht erreichbar bin, wo ich dann, wenn ich wieder zurückkomme, dann ja, besser denken kann als vorher. Ich denke vielleicht nur halb so lange am Tag, aber mehr als doppelt so gut. Das ist dann für mich ein guter Deal. Und ich kann nur jeden ermuntern, auch solche Phasen zu haben, wo man tatsächlich sagt, ich bin für einen Moment nicht erreichbar. Also ob das jetzt Papierflieger falten, kochen oder Musik spielen oder Sport, ist völlig egal. Aber ich brauche zumindest ein oder zweimal am Tag brauche ich Zeiten, wo ich selber nachdenken kann.
Ja, und auch sich beflügeln kann. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel Ukulele lernen. Ich habe vor anderthalb Jahren angefangen und ich habe auch einen Ukulele-Lehrer. Und das ist großartig, ja. Und danach setze ich mich wieder an die Arbeit und bin total frisch im Kopf. Geht's dir auch so beim Rennradfahren?
Ja, Rennradfahren, da fährt man eigentlich irgendwann so lange, bis man aufhört zu denken, weil okay. Es so anstrengend wird. Aha. Und bis die letzten Reste der Sprache kollabieren. Aber ich kann es nachvollziehen, auch wenn man was Neues lernt, ja. Führt das dazu, dass man auch was Neues, neue Gedanken aufbaut. Also ich habe jetzt Japanisch gelernt und dann überlegt man sich auch und komplett neuen Blick auf die Dinge. Ich habe keine Ahnung von diesen komischen Schriftzeichen da. Die haben ja auch drei verschiedene Schriftarten. Das ist ja super praktisch. Aber die Sprache an sich ist super easy. Also wirklich wie so ein Lego-Baukasten kann man sich da einen Satz zusammenstellen. Aber das führt natürlich dazu, dass man auch aus seinen Denkgewohnheiten, seinen Denkmustern so ein bisschen rauskommt und man stellt fest, Menschen werden dadurch kreativer, wenn sie sich mit anderen Eindrücken beschäftigen, ja.
Hast du denn so Rituale am Tag? Also wie du, weiß nicht, dein Gehirn trainierst? Weil ich meine, du bist ja auch als Keynote-Speaker auf den Bühnen, du hast ganz viel im Kopf, du beteiligst dich natürlich an den Forschungen, du musst ja immer am Puls der Zeit sein und darüber hinaus. Wie schaffst du das?
Ja, ich mache jeden Tag meinen Job zum ersten Mal, sage ich immer. Ich habe keine Woche erlebt, die war wie die andere in den letzten 10 Jahren. Und dann ist es wichtig, dass man ja so eine gewisse, ich habe so eine gewisse Rhythmik im Jahr. Das passe ich tatsächlich auch dem Rennradfahren an. Das ist wie so Jahreszeiten. Trainiert man mal viel und mal weniger. Es gibt so Phasen, wo man dann gar nicht fährt. Und so habe ich schon mal eine grobe Struktur von dem Jahr. Und dann versuche ich, auch hier, wissen wir auch aus der Sportpsychologie, ist es sehr wichtig, so eine gewisse Gewohnheit oder so eine gewisse Ritualisierung von Vorgängen zu haben, dass man eine gewisse Struktur in der Woche beispielsweise hat oder am Tag, dass man versucht, da grobe Meilensteine oder Eckpfeiler einzurammen im Tagesverlauf. Das kann jetzt das Mittagessen sein, das kann das Frühstück sein, bei mir ist es eher das Abendessen. Und dass man so gewisse Haltemarken hat, an denen man sich orientieren kann. Und das ist gerade in Berufen, wo die sehr kreativ oder abwechslungsreich sind, sehr wichtig, dass man dadurch so diese Balance hat zwischen dem sehr eskalierenden und dem sehr strukturierenden.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Unser Motto ist Play the Future, habe ich ja schon am Anfang verraten. Was wäre denn dein Tipp, mit welchem Mindset machen wir uns die KI menschlich am besten zunutze?
Eigentlich geht es tatsächlich um das Spielerische, trifft es eigentlich schon ganz gut. Also dieses Ausprobieren und das Machen ist eigentlich wichtiger als das perfekt machen wollen von Anfang an. Schau, wir sind ja in einem Land ohne Ressourcen. Wir buddeln nichts aus der Erde, keine Ahnung, Öl oder Gold und verkaufen das dann teuer weiter, sondern wir leben davon, dass Leute Ideen haben, die kein anderer hat. Das bedeutet aber auch, dass ich mich mit den Dingen wirklich aktiv beschäftigen muss, hinterfragen muss, mir auch mal vielleicht ein Widerspruch gefallen lassen muss, auch in meinem eigenen Denken, mich immer wieder herausfordern muss und ausprobieren muss. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Aber erst nur indem ich es mache, werde ich es erfahren. Und ich kann mich erinnern, hab meinen Freund oder einen Kumpel von mir besucht in Stanford. Ich war in Berkeley gewesen. Stanford und Berkeley, das ist so wie Frankfurt und Offenbach, muss man sagen. Also man ist sich nicht so grün. Stanford ist Offenbach.
Zu Düsseldorf und Köln.
Ja, genau. Und Stanford wäre Köln. Wir sind hier in Düsseldorf. Nein, also wie auch immer. Es ist wunderschön, wie Offenbach oder Köln. Und da hing ein riesiges Plakat an der Wand von diesem Innovation Department und oder was das auch immer war. Und da war ein riesiger Buchstaben draufgeschrieben: There is no right or wrong. There is only make. Also wenn du irgendwas komplett Neues entwickelst, dann weißt du ja vorher gar nicht, ob es funktioniert. Also wir wissen nicht, wie die Welt in 30 Jahren ist. Die Leute werden in 30 Jahren über uns lachen. Wir werden wahrscheinlich schon in 3 Jahren Probleme haben, die wir gar nicht kennen heute. Wir bilden uns ein, wir wüssten, wie die Zukunft wird, wir haben überhaupt keine Ahnung. Und genau die einzige Möglichkeit, um die Zukunft quasi dann wirklich auch zu nutzen, zu gestalten, wäre, dass ich produktiv, optimistisch, ein bisschen unzufrieden bin. Nicht zufrieden sein mit dem, was man hat, hungrig bleiben und versuchen, das auszuprobieren, was einem gerade vor die Füße fällt und daraus dann zu lernen.
Henning, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ganz vielen Dank für deine wertvollen Einblicke.
Sehr gerne.
Und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern des NextM-Podcasts. Ja, schalten Sie bald wieder ein. In diesem Sinne, play the future.